Am Mikrofon Dennis Scheck. Zwei deutsche Romane sind heute Thema im Büchermarkt. Der eine stammt von dem iranischstämmigen deutschschreibenden Autor Abbas Kider und heißt Brief in die Auberginenrepublik. Der andere stammt von David Wagner und trägt den schlichten Titel Leben. Zu einem Gespräch über diese beiden deutschen Romane, diese beiden Autoren eingeladen ins Studio des Büchermarkts, habe ich Hubert Spiegel, Deutschlandkorrespondent im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses. Beginnen wir mit dem Roman, der für den Leipziger Buchpreis nominiert ist, ja sogar in Feuilletonkreisen als Favorit für diesen Preis gehandelt wird. Beginnen wir mit Leben von David Wagner. Das ist kein Debütant, man kennt David Wagner von Büchern wie Meine nachtblaue Hose her. Wie würden Sie denn den Schreibansatz von David Wagner beschreiben, Hubert Spiegel?
Der Schreibansatz von David Wagner ist zumindest, was dieses Buch betrifft, ein ganz außergewöhnlicher und ein sehr origineller und, um das vorweg zu sagen, auch ein sehr gelungener, weil nämlich dem schwierigen Thema sehr angemessener. Worum geht es? Der Titel sagt eigentlich schon alles. Es geht um Leben. Es geht um das, was mit dem Leben zusammenhängt, nämlich die Angst vor dem Tod und um die Krankheit. David Wagner beschreibt hier eine Krankengeschichte, die er selbst so erlebt hat. Er hat eine angeborene Leberkrankheit, die ihm das Leben schwer gemacht hat zeitweise, die ihn beeinträchtigt hat und letztendlich dazu führte, dass eine Leber transplantiert werden musste, dass er einen Organspender brauchte. Er setzt ein in diesem Buch im Grunde in dem Moment, in dem die Katastrophe, die sich lange schon angekündigt hat, eintritt. Er bekommt starke Blutungen, weil Krampfadern gewissermaßen geplatzt sind, und er weiß, er ist auf diese Situation vorbereitet. Er weiß, dass er
Blutungen, wovor selbst Notärzte große Angst haben, weil sie sehr schwer zu stillen
sind. Genau, er weiß, dass er sterben wird, wenn er nicht sehr, sehr schnell ins Krankenhaus kommt. Was ihn im Krankenhaus erwartet, das ahnt er, aber wie wir alle ist auch er nicht in der Lage, sich das wirklich vorzustellen, sich das auszumalen. Und er erkundet dann sehr genau in einem Akt ja der peniblen Selbstbeobachtung, wie es ihm eigentlich ergeht in dieser langen Krankenhauszeit. Er muss erst behandelt werden wegen der Blutung, dann wartet er auf ein Spenderorgan, dann geht es in die Reha. Die Erfolgsaussichten sind nicht schlecht, aber er weiß auch, dass 20% aller Menschen, denen eine Leber transplantiert wurde, das erste Jahr danach nicht überleben. Und all das führt bei ihm dazu, dass er nicht nur seine Umgebung sehr genau beobachtet und reflektiert, er reflektiert auch sein Leben. Er erinnert sich an viele Szenen aus seiner Kindheit, er erinnert sich an Menschen, denen er begegnet ist, an Frauen, die er geliebt hat, auch an Menschen, die er verloren hat. Und das alles wird beschrieben in einer Abfolge von etwa 280 kurzen, ja, Kapiteln kann man nicht sagen, kurzen Episoden, kleinen Szenen, kleinen Reflexionsfragmenten, kann man sagen, die zusammengehalten werden eigentlich nur durch das erzählende Ich, durch die reflektierende Stimme.
Rainer Moritz, also mir ging so, dass mir schon sehr lange kein deutsches Buch mehr so unter die Haut ging wie Leben von David Wagner. Das liegt natürlich zum einen am Stoff schlechthin, zum anderen aber, und hier musste ich jetzt an Joan Didion beispielsweise denken und ihre Bücher, in denen sie den Verlust ihrer Tochter, den Verlust ihres Mannes thematisiert hat, zum anderen aber stößt der David Wagner durch die Form, die er für sein Buch gewählt hat, glaube ich, in wirklich existenzielle Dimensionen vor, die auch nicht betroffene Leser ganz anders nochmal an die Hand nehmen und die Krankenhauserfahrung miterleben lassen. Wie schafft das David Wagner? Mit welchen literarischen Mitteln?
Ich glaube, Sie haben zwei Dinge angesprochen, die in der Tat bei diesem Buch diskutiert werden müssen. Man könnte böse sagen, dieses Buch hat auch einen Themenbonus. Wir erinnern uns an Arno Geiger, das Buch über seinen dementen Vater. Auch das ist ähnlich furios aufgenommen worden. Das heißt, es ist natürlich viel Sympathie diesem Buch entgegengebracht worden, weil es, Hubert Spiegel hat es erwähnt, zumindest in Teilen eine wahre Geschichte erzählt. Die Geschichte der Figur W., die in diesem Buch nur W genannt wird. Sie haben vorhin gesagt, es sei ein Roman. Das ist es, glaube ich, nicht. Es hat auch keinen Untertitel, dieses Buch. Aber es hat, darauf hat David Wagner selber hingewiesen in Interviews, Züge, Elemente aufgenommen, die er so nicht erlebt hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass er eben nicht sozusagen eins zu eins versucht, diese Geschichte, diese Krankengeschichte, diese Geschichte nah am Tod zu erzählen. Ich bin durchaus Ihrer Meinung, dass er dafür eine sehr gute Form gefunden hat, dieses lakonische, zurückgenommene, dieses Umkreisen des Themas. Es geht ja sehr viel auch um die Sprachthematik. Er denkt darüber nach, was heißt, warum sagt man nicht mehr Verpflanzung, warum sagt man Transplantation, also auch um solche Wortbereiche. Die werden sehr, sehr behutsam beschrieben und ausgeführt. Ich war am Ende nicht mehr ganz so sicher, ob uns diese Figur nicht merkwürdig konturenlos bleibt, weil sie sich immer so zurücknimmt. Ich will zwei Sätze zitieren. Er versucht immer, so viel Lakonie einzubauen, dass es mir gelegentlich fast zu viel war. Es ist halt nicht so leicht, jeden Tag an das Ende oder Nicht-Ende des eigenen Lebens zu denken. Punkt. Oder ich weiß ja, es ist nicht so schön, wenn Mama oder Papa plötzlich nicht mehr da sind. Das sind solche Sätze, die kann man auf der einen Seite in der Tat als hochberührend empfinden, weil sie eben gar nicht dick auftragen. Aber sie hatten für mich auch etwas Merkwürdiges in diesem Krankenhaus, in diesem Geschichtenhaus, wie es heißt. Er hört sich die Geschichten seiner Bettnachbarn an, aber er selber bleibt als Figur merkwürdig blass. Auch das Kind, er hat ja ein Kind, das sollte man noch erwähnen, ein dreijähriges Kind. Auch das, diese Beziehung zu diesem Kind, bleibt ganz merkwürdig verschwommen. Ich will das gar nicht kritisieren, aber ich will es nur beschreiben.
Das muss er aber, um der Gefahr der Larmoyanz, um der Gefahr des Ausstellens des eigenen Leids zu entgehen. So habe ich das interpretiert. Denn andererseits, wir erfahren ja doch eine Menge, wie dieser W tickt. Und ich beharre darauf, dass ich diesen Text eher in der Romanform sehe, denn als autobiografisches Sachbuch, auch durch die Mittel, ich meine, hier werden ja teilweise Mittel avancierterster Literatur aufgerufen. Zwei schwarze Seiten stehen quasi für die Lebertransplantation selbst. Das ist ja jemand, der mit ungeheurer Dezenz, das wissen wir auch von dem Romancier David Wagner, über Phänomene des Alltags eigentlich schreibt und diesen gleichen phänomenologischen Blick nun im Krankenhaus anwendet.
Ja, es sind jetzt zwei Schlüsselworte, glaube ich, gefallen. Das eine ist Larmoyanz, das andere ist Dezenz. Die Larmoyanz ist völlig abwesend, auf ja manchmal auch eine erstaunliche Weise, muss man sagen. Das ist sicherlich sehr kontrolliert gemacht. Dennoch berührt uns dieses Buch sehr, glaube ich. Also er rührt eigentlich an, um es etwas pathetisch zu sagen, an eine der vornehmsten menschlichen Eigenschaften, nämlich an die Empathie. Das Vermögen mitzufühlen, was man selbst nicht erlebt und auch nicht mit ansieht. Und
Ich mir nicht so sicher. Ich fürchte ein ähnliches Ende. Auf Seite 108 kommt eine Dreiviertelseite, die besteht nur aus der Wiederholung des Satzes: Ich warte, ich warte,
ja,
ich warte.
Nein,
ich fürchte, uns allen dreien hier in diesem Studio, früher oder später, wird eine solche Situation ereilen. Es sei denn, es gibt noch einen großen medizinischen Durchbruch, Herr Spiegel.
Naja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass uns doch das eine oder andere erspart bleiben wird. Aber um zurückzukommen auf die Dezenz, das ist sein Stilmittel, aber sein Stilmittel ist noch ein anderes. Und da war ich mir dann auch nicht mehr so ganz sicher. Es ist ein forciert naiver Blick, der teilweise sogar auch mit der kindlichen Perspektive spielt. Natürlich, es gibt Erinnerungsmomente, wo er sich dann wieder in das Kind versetzt, das er einmal war. Aber diesen kindlichen Blick hat er sich auch als dann doch immerhin etwa 40-jähriger Mann erhalten. Und ein bisschen, das ist nicht böse gemeint, aber ein bisschen habe ich gedacht, irgendwann während dieser Lektüre, ja, jetzt ist die Generation Golf ins Krankenhaus gekommen. Denn da gibt es, glaube ich, eine Verbindung zwischen dieser Erzählhaltung dieses Generationen-Bestsellers von Florian Illies vor etlichen Jahren, wo es also viel um Hanuta und Playmobil und Nutella ging, wo also diese kindliche Perspektive prolongiert wird.
Aber das ist der Schreibansatz, den ich eingangs ansprach von David Wagner seit jeher.
Ja, aber es ist dann ein bisschen problematisch, wenn das konfrontiert wird mit einem so existenziellen Thema eines 14-jährigen Mannes, der immerhin selbst Vater ist, was ja auch immer wieder thematisiert wird.
Nein, das weiß ich nicht, darüber will ich auch nicht
diese Generation spekulieren.
Golf, dieser naive Blick auf die Welt,
ja.
Das gibt es und das gibt es und das gibt es, ob der tragfähig ist, um eine solche Krankenhaussituation zu
beschreiben. Also zumindest würde ich sagen, dieser naive Blick hat auch Vorteile natürlich.
Ich
würde auch sehen, das ist, der stößt manchmal hier an Grenzen, aber wenn er zum Beispiel darüber reflektiert, wie dankbar muss man sein, wenn man eine Leber bekommen hat. Wie lange hält diese Dankbarkeit, diese Euphorie an? Also solche ganz einfachen Beschreibungen von Gefühlszuständen. Da ist, glaube ich, dieser scheinbar oder anscheinend naive Blick, den Wagner auch auf diese Todesthematik ansetzt, durchaus fruchtbar, glaube ich. Die bringt etwas hervor. Was mich an manchen Stellen verwundert hat, sind, das wurde noch gar nicht erwähnt, zwei Einschübe, die dieser Roman hat. Das ist einmal der Einschub, die Sammlung von Todesmeldungen, die er aus Zeitungen ausreißt, wo 8 Seiten lang Zeitungsausrisse, wohl authentische Todesfälle, die
absurde Todesfälle,
absurde kuriose Todesfälle, Todesfälle, die werden 8 Seiten aufgelistet. Der Sinn dieser 8 Seiten oder 10 Seiten hatten wir nicht wirklich
eingehört. Die fand ich besonders furchtbar. Kurios, das ist genau ein literarisches Verfahren der Moderne, um eben diese Eindimensionalität aufzureißen. Das ist eine große achtseitige Anklage über die Abwesenheit Gottes in der Welt.
Das haben Sie wieder sehr schön gesagt, Herr Scheck. Das leuchtet mir als Erzählprinzip in diesem Roman nicht. Ich hatte eher den Eindruck, das muss verarbeitet werden, das muss verwurstelt werden.
Nein,
so wie
nein,
die müde Giraffe am Ende des Buches. Das ist ein zweiter Einschub, wo er aus seinem Notizbuch noch einmal Sentenzen zitiert. Das schien mir doch sehr gewollt.
Ja, natürlich, aber es hat ja Funktionen. Ich finde, dass diese beiden Einschübe unterschiedlich gut funktionieren im Rahmen dieses Buches. Noch ganz kurz eine Bemerkung zu dem kindlichen Blick. Rainer Moritz hat es ja gerade gesagt, wo es funktioniert. Ein Beispiel, wo es nicht funktioniert, ist, und da hat es mich dann auch gestört, als eine Putzfrau in sein Zimmer kommt und mit dem Wischmopp gegen Stuhlbeine stößt, gegen das Nachttischchen stößt und er sagt, das hat ihm wehgetan, das stört ihn. Die lieben Stuhlbeine, das liebe Nachttischchen, die sind ihm zu Gefährten geworden. Also da finde ich es dann etwas übertrieben, aber insgesamt finde ich auch, dass sich diese Perspektive sehr gut bewährt. Jetzt zurück zu diesen Einschüben. Der erste Einschub, ja, ein klassisches Verfahren der Moderne, aber ich glaube, der hat noch eine andere Funktion. Zum einen zeigt er uns, womit er sich beschäftigt, nämlich mit dem Tod, aber mit den Toden von anderen Menschen. Er sammelt das, er legt eine Mappe an, diese Mappe schwillt an. Teile des Inhalts dieser Mappe werden uns vorgelegt, das lesen wir. Mir ist es beim Lesen so gegangen, dass ich irgendwann angefangen habe zu lachen, weil diese Tode so absurd sind und so verrückt sind. Und damit führt er mich dann als Leser zurück zu seinem Ausgangspunkt, den er ja auch immer mal wieder anklingen lässt, nämlich der Frage nach der Rolle des Zufalls. Was für ein unglaublicher Zufall ist das, dass er diese Krankheit hat? Was für ein Zufall, dass er diese starke Blutung überlebt hat? Was für ein Zufall, dass es einen Organspender gibt zum richtigen Zeitpunkt? Was für ein Zufall, dass die Operation und so weiter und so weiter.
Das ist eben die Übertragbarkeit auf unser Leben. Zufall auch, dass uns die Zeit hier ein wenig davon zu laufen,
das war abzusehen,
wie wir drei hier zufälligerweise anwesend sind in einem Studio, in einem Gespräch zu David Wagners Roman Leben, der ein zwiespältiges Urteil bei Rainer Moritz und bei Hubert Spiegel hervorgerufen hat. Das verblüfft mich. David Wagners Roman Leben ist im Rowohlt Verlag erschienen. 288 Seiten, kosten 19,95 Euro. Kommen wir zu Abbas Kider und seinem neuen Roman Brief in die Auberginenrepublik bei der Edition Nautilus. Abbas Kider kennt man von seinen Büchern Der falsche Inder und die Orangen des Präsidenten. Nun beschreibt er ein alternatives Kommunikationssystem. Hat er Thomas Pynchon gelesen, Hubert Spiegel?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass er, wie auch in seinen beiden vorangegangenen Büchern, doch zu einem guten Teil aus eigenen Erfahrungen schöpft. Abbas Kider ist 1973 in Bagdad geboren. Er hat das Land 1996 verlassen. Er hat es verlassen müssen, weil er politisch verfolgt war. Er war inhaftiert, hat schlimme Dinge erlebt und ist dann geflohen, hat seine abenteuerliche Reise ins Exil in seinem ersten Roman beschrieben. Und jetzt beschreibt er die Situation eines Exilanten, der in den 90er Jahren in der libyschen Hafenstadt Benghazi gestrandet ist gewissermaßen und der Frau, die er liebt und die er seit Jahren nicht gesehen hat, einen Brief schreiben will. Den Brief zu schreiben, das ist schon schwierig genug, aber ihn dann nach Bagdad zu transportieren, ist fast unmöglich, denn er müsste an der Zensur vorbei. Das geht nicht, glaubt er, bis er erfährt, es gibt ja ein alternatives Zustellsystem. Man könnte auch sagen, das sind die Briefträger der Hölle, des Exils. Das sind nämlich einfach Geschäftemacher. Für $200, eine irrsinnige Summe, er verdient etwas mehr als die Hälfte in einem Monat als Bauarbeiter in Benghazi. Für $200 erfährt er, wird sein Brief transportiert. Und die Reise dieses Briefes, die wird in diesem Roman beschrieben, und zwar in 7 Kapiteln. Und 6 Kapitel davon sind den Kurieren gewidmet, den Kurieren und denjenigen Personen, die mit diesem Brief in Berührung kommen und ihn auch tatsächlich lesen. Wir erfahren den Inhalt auch des
Buches. Rainer Moritz, ich habe eine Vorliebe für diese Form. Es gibt ja viele Geschichten etwa über wandernde Münzen und man erfährt dann alles über die Besitzer der jeweiligen Münze etc. Eine sehr offene Form. Wie gelungen ist denn die unter den Händen von Abbas Kider?
Ich finde es ganz erstaunlich, wie Abbas Kider das macht, wie es ihm gelingt, diesen Briefroman, aber eben einen Briefroman der anderen Art, in dem der Brief selber sozusagen die Hauptfigur letztes eben jener Liebesbrief, der endlich geschrieben ist, wie er das verarbeitet, wie er die Perspektiven wechselt, die Kapitel sind immer, es wurde gerade erwähnt, aus den verschiedenen Perspektiven entwickelt. Am Schluss ist es noch eine reiche Oberschichtsfrau, die sozusagen dann nach Saddam City fährt und dort erst erstaunt ist, was sie an Elend dort wahrnimmt. Sie will die Geliebte aufspüren, will ihr sagen, was es mit diesem Brief auf sich hat. Und wie Kider hier die Perspektiven wechselt, wie er Komik einbaut, wie er den Roman, das ist, glaube ich, wichtig, in einer Zeit spielen lässt, vor Facebook, vor Twitter, vor all diesen Erscheinungen. Wir sind 1999. Also man ist in der Tat darauf angewiesen, dass dieser Briefschmuggel funktioniert. Und wie man nach 2, 3 Kapiteln merkt, ja, es sind alle beteiligt. Letztlich jeder legt jeden rein, jeder hat seinen Profit auf der einen Seite. die, die im Irak das zulassen, das weiß man nicht. Die Schmuggler wissen das oder wissen es nur halb letztlich. Aber am Ende sind die, die, die überlistet werden sollen, selber hoch daran interessiert, dass sie diese Briefe bekommen, weil sie wieder auswerten und so über die Iraker im Exil Informationen sammeln. Das ist sehr, sehr raffiniert gemacht. Ich finde es ausgesprochen gut geschrieben letztlich, wie Abbas Kider versucht, diese Szenen aufzubauen. Und es hat eben, wenn ich daran denke, wie er beschreibt, wie Libyen plötzlich afrikanisiert wird, wie man also die Fronten wechselt in den 90er Jahren unter Gaddafi, das ist von großer Komik letztlich.
Nun ist die Auberginenrepublik natürlich der Irak, denn dort gibt es nichts zu essen außer Auberginen. Ja, so wird sie selbst ironisch von der eigenen Bevölkerung.
Die man aber sehr vielfältig zubereiten kann.
Genannt, ja, muss wahrscheinlich, glaube ich, gastronomisch oder kulinarisch fest an die Aubergine. Dennoch kann man einen gewissen Überdruss entwiegeln, nicht aber an diesem Roman Hubert Spiegel.
Ja, ich finde es auch ein erstaunliches Buch, wie überhaupt Abbas Kider ein erstaunlicher Autor ist.
Er schreibt sehr schmale Bücher.
Er schreibt schmale Bücher.
Er ist aber ein großer Entertainer.
Ja, er ist ein großer Entertainer und er hat noch eine Fähigkeit, die ich sehr erstaunlich finde. Diese Bücher sind ja alle drei über weite Strecken in einer relativ schlichten Sprache.
Der falsche Inder, die Orangen des Präsidenten und jetzt
Briefe für die Aubergine. Ja, es ist eine relativ schlichte Sprache. Es gibt schlichte Dialoge. Er legt großen Wert darauf, Alltagssituationen der Länder, durch die er reist, durch die er reisen muss, aber auch in Bagdad, in seiner Heimat zu beschreiben, Leute zu Wort kommen zu lassen, die dann manchmal auch gar keine wichtigen Funktionen haben, aber er will ihnen eine Stimme geben. Das sind oft relativ schlichte Dialoge und gleichzeitig neigt er dazu, sehr komplexe Erzählkonstruktionen zu benutzen. Und auch mehr eigentlich zu transportieren, als man nicht nur auf den ersten Blick merkt. Ein durchgängiges Motiv in seinen Büchern ist das der Schrift und der Ambivalenz der Schrift. Denn die Schrift ist natürlich auch in diesem Roman, das ist das Instrument, mit dem er an das frühere Leben anknüpfen kann. Auch an die geliebte Frau, die geliebte Frau wieder kontaktieren kann. Und gleichzeitig ist die Schrift aber, und das ist in der arabischen Welt, in den Diktaturen nun einmal so, eine Quelle ganz großer Gefahr. Jeder Fitzel Papier, jede Tagebuchnotiz, jeder Brief kann den Tod oder Folter bedeuten für den Verfasser, aber auch für den Empfänger.
Deswegen endet der Roman auch damit, dass der Brief verbrannt wird, jener berühmte Brief, den wir auf 140 Seiten oder wie viele sind verfolgt haben. Es bleibt nur noch ein kleines Fitzelchen übrig, das dann die Schlusssätze des Romans bildet. Nein, ich glaube auch, es ist eine große Kunst, die hinter diesem Roman, auch hinter dieser einfachen Sprache von Abbas Kider steckt, weil er beschreibt eine Reise. Der Buchinnendeckel hat auch eine sehr schöne Karte abgedruckt, das sollte man noch einmal lobend erwähnen, wo man noch genau nochmal, wer sich dort nicht so auskennt, die Reiseroute verfolgen kann über Ägypten, über Jordanien am Ende. Und er hat vor allem, Hubert Spiegel hat es erwähnt, nicht nur ein genaues Auge für Figuren, der Polizist, der jetzt sein Auskommen findet, immer Briefkontrolleur wird und in einer dunklen Stube sitzt und den ganzen Tag Briefe kontrolliert und liest, aber es gibt auch wunderbare Nebenfiguren. Es gibt eine Kaffeebesitzerin, Jamila, und deren verstorbener Mann, der sich als der neue James Joyce gefühlt hat, leider nie veröffentlicht hat, weil er James Joyce dann doch nicht genügen konnte. Die Ehefrau natürlich wahnsinnig wütend auf James Joyce ist. Letztlich, das sind so kleine Randfiguren, sodass man am Schluss eigentlich erstaunt ist, wie viel in diesem schmalen Roman steckt.
Nun hat Abbas Kider den Leipziger Buchpreis verpasst, aber er müsste doch jetzt, so wie ich sie höre, einer der heißesten Anwärter auf den Deutschen Buchpreis im Herbst mit diesem Buch sein, Hubert Spiegel.
Ja, das würde mich freuen. Er hat den Chamisso-Preis bekommen, einen Förderpreis, hoch verdient. Und das ist jetzt sein dritter Roman und ich bin sicher, dass dieser Autor noch einige Überraschungen für uns parat hat. Eine Überraschung, die ich erlebt habe, ich habe mir natürlich auch im Buchdeckel die Karte angeguckt. Es geht von Benghazi über Kairo, Amman, dann in Jordanien nach Bagdad. Wenn man Benghazi, Bagdad in einem üblichen Routenplaner eingibt, dann wird man eine ganz andere Strecke geführt. Diese Strecke gilt als nicht befahrbar heute. Man wird erstmal in den Westen geführt nach Tunesien, Tunis, dann geht es rüber nach Gibraltar, Italien, Griechenland, Türkei, etwas mehr als 6000 Kilometer. Politischen Umstände sind heute anders. Es gibt Twitter, es gibt E-Mails, aber die Entfernung zwischen Benghazi und Bagdad ist anscheinend immer noch unüberbrückbar.
Und man sieht, Google Maps ist ein wichtiges Instrument auch für Literaturkritiker.
Meine Herren, vielen Dank. Wir sprachen zuletzt über Abbas Kiders Brief in die Auberginenrepublik, erschienen in der Edition Nautilus. 160 Seiten kosten 18 Euro. Dankeschön Hubert Spiegel, Dankeschön Rainer Moritz. Nach uns und den Nachrichten und dem Verkehrshinweis erwarten Sie nun meine Kollegen von Forschung aktuell, wie immer mit Wissenswertem aus Naturwissenschaft und Technik. So viel aus dem literarischen Leben. Für heute Redakteur am Mikrofon war Dennis Scheck.